Burning Beds.
Die Umweltsendung. Bei Radio Dreieckland. Hallo, ich begrüße euch zur Oktoberausgabe des Umweltmagazins Burning Beds. Die Themen: Für viele Redakteure ist es der Horror, eine Richtigstellung veröffentlichen zu müssen. Seit dem Start des Umweltmagazins Burning Beds im Jahr 2006 mussten wir noch kein einziges Mal eine Richtigstellung bringen. Diesmal nun gleich zwei. Erstens geht es um die Frage, ob in Deutschland seit 1990 die CO2-Emissionen um 30% sanken. Zweitens um die Frage, ob es denn nun in Deutschland ein großes oder ein kleines Klimapaket gibt. Zur zweiten Frage sei hier schon mal so viel verraten: Es gibt ein gigantisches Klimapaket. In weiteren Beiträgen behandeln wir den neu erschienenen Uranatlas, eine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung zu den Auswirkungen eines nuklearen Winters und eine Protestaktion gegen das Töten von Tausenden von Mäusen für Botox. Zu Beginn diesmal Filmmusik, hier aus dem Thriller Charade von Stanley Donen mit Audrey Hepburn und Cary Grant in den Hauptrollen, die Filmmusik von Henry Mancini. Richtigstellung 1: Treibhausgasemissionen. In der Zeitschrift Neue Energie wurde kürzlich unter der Rubrik Zahl des Monats Folgendes veröffentlicht. Zitat: 30,8% sind die deutschen CO2-Emissionen bis Ende 2018 gegenüber 1990 gesunken. Ende des Zitats. Ist das korrekt? Die Redaktion der Zeitschrift Neue Energie bezeichnet ihr Produkt selbst großspurig als das Fachmagazin der Energiewende. Tatsächlich ist sie ziemlich leicht als Branchenmagazin der Windkraftindustrie einzuordnen. Und deren Lobby in Berlin ist in den vergangenen 10 Jahren nicht gerade durch Kritik an der obstruktiven Politik der Bundesregierung hinsichtlich der Energiewende aufgefallen. Kritische Stimmen sprechen von Speichelleckern. Offensichtlich glauben viele bei dieser Lobbytruppe durch lobende Worte und Antichambrieren bei der Politik in Berlin könnten sie erreichen, dass ein paar Krümel mehr vom reichlich gedeckten Tisch der Energiesubventionen für sie abfallen. 30,8%. Wie steht es nun mit dieser Zahl? Formal betrachtet ist sie korrekt. Gleichgültig, ob wir die CO2-Emissionen seit 1990 betrachten oder, was vernünftiger wäre, die Treibhausgasemissionen insgesamt, diese sind tatsächlich um rund 30% gesunken. Zusammen aber mit dem zweiten Satz in der nahezu viertelseitigen Rubrik mit der großgedruckten Zahl 30,8 wird eine faustdicke Lüge daraus. Dieser lautet, Zitat, als Ziel für 2020 hat sich die Bundesregierung 40% gesetzt. Ende des Zitats. Schon der erste Satz allein suggeriert, vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion um ein Klimapaket der Bundesregierung, bei diesen 30,8% handle es sich um ein Ergebnis des Wirkens der Regierung. Ob diese Bundesregierung tatsächlich, sei es mit einem kleinen oder einem großen Paket, etwas für die Senkung der Treibhausgasemissionen tut oder etwa das Gegenteil, werden wir in Richtigstellung 2 behandeln. Hier jetzt zur Auflösung des Rätsels. Die CO2-Emission betrug in den Jahren 1987, 88 bis 1990 rund 1.100 Millionen Tonnen CO2 jährlich. Davon stammten rund 800 Millionen Tonnen aus den Bundesländern der BRD. Rund 300 Millionen Tonnen fielen innerhalb weniger Jahre weg, weil nach 1990 die DDR-Altindustrie zusammenbrach und dort weitgehend von Kohle auf Gas umgestellt wurde. Die genannten 30% sind also fast ausschließlich diesen sogenannten Wall-Fall-Profits geschuldet. Es handelt sich keineswegs um eine Veränderung, die etwa einer Umweltpolitik zuzuschreiben wäre. Und dieser Rückgang um 30% war schon um das Jahr 2000 weitgehend abgeschlossen, hat also weder etwas mit der sogenannten rot-grünen Ära, der 7 Jahre von 1998 bis 2005, noch mit der Merkel-Ära der vergangenen 14 Jahre zu tun. Seit rund 20 Jahren verharrt die CO2-Emission Deutschlands fast konstant auf dem Level von 800 Millionen Tonnen, dem Level der BRD und der alten Bundesländer vor dem Fall der Mauer. Nun könnte Mensch meinen, es sei ja schon ein klimapolitischer Fortschritt, wenn die Klimagasemissionen nicht steigen, sondern stagnieren. Wie schon erwähnt, ist dieses Stagnieren jedoch ein Phänomen, das schon vor 2090 zu beobachten war. Der Energieverbrauch ist seit mehreren Jahrzehnten vom Produktivitätswachstum und damit auch vom Wachstum des Bruttoinlandsprodukts abgekoppelt. Und eines müssen wir uns auch klar machen. 800 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, über 900 Millionen Tonnen Treibhausgase, die Deutschland jedes Jahr in die Atmosphäre dieses Planeten pustet, heizen die Erderwärmung gefährlich an. Diese Emissionen müssten längst um weit mehr als die genannten 40% reduziert sein. Aber hieran besteht in der vom Kapital dominierten Berliner Parteienpolitik kein Interesse. Auch wenn von kleinen oder großen Klimapaketen geredet wird. Das heißt ja oft, es seien so und so viel 1000 Tonnen CO2 in der Pipeline. Was bedeutet das von diesen tausenden Tonnen, dass die Auswirkungen noch ausstehen, dass sie aber schon in der Atmosphäre enthalten sind und ein Stopp der Klimagasemissionen deswegen auch erst mit einer Verzögerung von etlichen Jahren zu positiven Änderungen führen kann. Dieser Song gerade eben von den Chantries, der heißt auch Pipeline. Dabei geht es allerdings um eine ganz andere Art von Pipeline. Die Chantries, die kamen aus der Surfer-Szene von Kalifornien und dabei geht es um eine bestimmte Form von Welle zum Surfen. Die heißt auch Pipeline. Richtigstellung 2. Das gigantische Klimapaket. Umweltpolitik oder Anti-Umweltpolitik? Vom BUND hieß es in einer Pressemitteilung am 9. Oktober, Zitat: Mit dem heute beschlossenen Klimaschutzpäckchen stellt die Bundesregierung ihre Glaubwürdigkeit massiv in Frage. Ende des Zitats. Glaubwürdigkeit der Bundesregierung? Immer wieder haben Umweltverbände in den vergangenen Jahren an Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert, immerhin war sie doch Umweltministerin unter Kanzler Helmut Kohl, sie müsse ihren Titel als Klimakanzlerin ernst nehmen und mehr für die Rettung des Klimas tun. Der deutsche Meteorologe, Klimaforscher und Hochschullehrer Mojib Latif sagte einmal knallhart, Zitat: Merkel war ja nie wirklich eine Klimakanzlerin. Ende des Zitats. In Hinblick auf die Illusionen, die mit dem Titel Klimakanzlerin über viele Jahre von den Mainstream-Medien verbreitet wurden, trifft dies zweifellos zu. Tatsächlich jedoch ist Angela Merkel eine gigantische Klimakanzlerin. Im negativen Sinne. In Zusammenhang mit einem Klimapaket, also versprochenen gesetzlichen Regelungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, ist von ein paar hundert Millionen Euro hier oder ein paar hundert Millionen Euro dort die Rede. Doch dabei handelt es sich um Krümel. Vergleichbar mit den Bonbons, die vor Jahrhunderten von Königen oder Zäsaren ins Volk gestreut wurden. Eine Geste, die im Karneval unreflektiert weiterlebt. Tatsächlich existiert ein Klimapaket in einer gigantischen Dimension von über 50 Milliarden Euro. Nicht etwa 50 Milliarden Euro verteilt über einen Zeitraum bis 2030 oder 2040, sondern über 50 Milliarden Euro pro Jahr. Wir hatten in der August-Ausgabe von Burning Bets darüber berichtet, dass über 11 Milliarden Euro jährlich allein für die Subventionierung des Luftverkehrs in Deutschland verpulvert werden. Die Zahl stammte vom Bundesumweltamt und bezog sich auf das Jahr 2014. Mittlerweile liegt die Zahl für 2017 vor. Laut Bundesumweltamt wurde der Flugverkehr in Deutschland 2017 mit 11,8, also fast 12 Milliarden Euro subventioniert. Und die sogenannte Umweltministerin Svenja Schulze, die ja eigentlich hauptberuflich Atomministerin ist, erdreistet sich, öffentlich damit zu kokettieren, sie könne das Fliegen vielleicht etwas teurer machen. Sie redet dabei von Maßnahmen, die maximal 1 Milliarde Euro pro Jahr an zusätzlichen Steuereinnahmen erbringen könnten, so sie denn konsequent umgesetzt würden. 1 Milliarde Euro auf der einen Seite großartig angekündigt für den Klimaschutz, 12 Milliarden Euro auf der anderen Seite verdeckt und von der Öffentlichkeit unbemerkt für die Klimazerstörung. Und diese Zahl von 11,8 Milliarden stammt lediglich aus den Berechnungen des Umweltbundesamtes. In der Realität dürfte diese klimaschädliche Subvention des Luftverkehrs in Deutschland deutlich höher liegen. Doch bleiben wir bei den Zahlen des Bundesumweltamtes für 2017. Demnach beliefen sich die umweltschädlichen Subventionen der sogenannten schwarz-roten Bundesregierung im Jahr 2017 auf insgesamt 57 Milliarden Euro. Auf die Subventionierung des Verkehrs entfielen dabei allein 28,6 Milliarden Euro. Energiesektor 20,3 Milliarden Euro, Landwirtschaft 5,8 Milliarden Euro, Bau- und Wohnungswesen 2,3 Milliarden Euro. Dabei ist seit vielen Jahren bekannt, dass sich allein die Subventionierung der Braunkohle- und Steinkohleverstromung in Deutschland auf über 13 Milliarden Euro pro Jahr beläuft, die der Atomenergie nach wie vor auf über 9 Milliarden Euro pro Jahr. Dies sind zusammen allein schon 22 Milliarden Euro im Vergleich zu den vom Bundesumweltamt genannten 20,3 Milliarden Euro für den gesamten Energiesektor. Alles in allem ist also festzustellen, das Klimapaket der Bundesregierung ist keineswegs ein mickriges Päckchen, wie der BUND argwöhnt, sondern hat gigantische Dimensionen. Es ist allerdings kein Klimapaket zur Rettung dieses Planeten, sondern zu dessen Zerstörung.
I'm going, yes, I'm going. Lord, and trying won't make me sting. Lord, the more that you driving, further you grind me wing, further you grind me wing, further you grind me wing. Yes, I wish I was a catfish. Swimming down and out, deep blue sea. I have all of these good looking women now, boy, fishing out for me, fishing out for me, fishing out for me, fishing out for me. Yes, I'm going, yes, I'm going. And your crying won't make me sting. Yes, the more that you cry, little woman, for you drive me away, for the you drive me away, for 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 you drive me away. Yeah, can I come to your house, baby? Baby, sit down on your step. If I can't come in, little woman, the knee, sit down on your step. Sit down on your step. Sit down on your step. Down on your step. Down on your step. Lord, and tried wrong, make me stay. You know you done me wrong one time, woman. I ain't gonna trust your love no more. I'll trust your love no more. I'll trust your love no more. Love no more. Your love no more. Your love no more.
Das war John Lee Hooker mit dem Blues Drive Me Away, im Original Catfish Blues. Umweltschützerinnen und Umweltschützer veröffentlichten einen Uranatlas mit Daten und Fakten zu verdrängten Gefahren. Der am 11. September veröffentlichte Uranatlas ist ein umfangreiches Faktenbuch, das die Gefahren der Atomenergie von der Uranförderung bis zum problematischen Umgang mit dem Atommüll aufzeigt. Herausgeber sind der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, die Nuclear Free Future Foundation, NFFF, und die Rosa-Luxemburg-Stiftung, RLS. Eine gleichzeitig veröffentlichte repräsentative Umfrage von Kantar Emnit zeigt zudem, dass über 70% der Deutschen mit der zögerlichen Realisierung des vor 8 Jahren versprochenen Atomausstiegs unzufrieden sind. Die Autorinnen und Autoren beklagen, dass die Risiken der Atomenergie heute in Deutschland, Zitat, kein großes öffentliches Thema mehr seien. Dies ist fraglos auf die lange Zeit unkritisch hingenommene Propaganda vom sogenannten Atomausstieg zurückzuführen. Zumal auch in den Mainstream-Medien suggestiv mit Sätzen gearbeitet wurde, die zugleich zwei Lügen transportierten. Etwa: In Europa befindet sich Deutschland mit dem Atomausstieg auf einem Sonderweg. Doch auf die Dauer bewirken diese Lügen eher den gegenteiligen als den gewünschten Effekt. 60% der Deutschen betrachten einen Atomausstieg nach wie vor als wünschenswertes Ziel oder wollen die Zeit bis zu dessen Realisierung verkürzen. Zitat: Dies ist eine klare Absage an alle, die noch davon träumen, die AKW-Laufzeiten in Deutschland zu verlängern, sagt dazu Torben Becker, Atomexperte beim BUND und Mitautor des Atlas. Weiter im Zitat: Der Uranatlas zeigt anhand vieler Beispiele, wie berechtigt diese Ablehnung der Bevölkerung ist. Atomenergie ist unverantwortlich vom Anfang bis zum Ende, vom Uranabbau bis zum Atommüll. Ende des Zitats. In Deutschland wurde ein Atomausstieg im Fukushima-Jahr 2011 zwar versprochen, aber längst noch nicht vollständig vollzogen, denn es sind noch 7 Atomkraftwerke in Betrieb. Für diese 7 AKW wurden Stilllegungstermine in den Jahren 2019, 2021 und 2022 genannt. Doch die Erfahrungen in Schweden, Spanien und Belgien sowie im Jahr 2010 in Deutschland haben gezeigt, dass das Versprechen eines Atomausstiegs jederzeit gebrochen werden kann. Bis heute haben in Deutschland sowohl die Urananreicherungsanlage in Kronau als auch die Brennelementefabrik Lingen sogar unbefristete Genehmigungen. Die UAA Kronau versorgt weltweit mehr Atomkraftwerke, als jemals in Deutschland in Betrieb waren. Und die Brennelementefabrik Lingen beliefert selbst die Risse-Reaktoren in Belgien und das AKW Fessenheim, das älteste der französischen Atomkraftwerke. Torben Becker ergänzt, Zitat: Über 70% der Deutschen fordern, dass die beiden Atomanlagen in Kronau und Lingen bis Ende 2022 zeitgleich mit den letzten deutschen Atomkraftwerken stillgelegt werden. Bundesumweltministerin Schulze täte gut daran, dieses Anliegen aufzunehmen und eine Initiative für einen vollständigen Atomausstieg Deutschlands zu starten. Ende des Zitats. Seit der Reaktorkatastrophe von Fukushima ist die Produktion von Atomstrom weltweit um über 10% gesunken und der Uranbedarf somit zurückgegangen. Von 68.646 Tonnen vor der Katastrophe auf 56.585 Tonnen im Jahr 2014. Inzwischen sind die Atomstromproduktion und die Urannachfrage wieder leicht gestiegen, hauptsächlich wegen neuer Atomkraftwerke in China. Aber statt der propagierten Atomrenaissance gibt es nur Stagnation. Diese Entwicklungen haben dramatische Auswirkungen auf den Preis von Uran. Dieser liegt seit 2016 unter 30 US-Dollar und macht die meisten Uranbergwerke unwirtschaftlich. Zitat: Gegenwärtig warten Bergbaukonzerne darauf, dass sich der Uranpreis erholt. Gleichzeitig wehren sich immer mehr Menschen in Afrika, Australien, Nordamerika und Europa erfolgreich gegen Uranbergbau und die Vernichtung ihrer Lebensgrundlagen. Auch ohne Reaktorunfall bedeutet die Nutzung der Atomenergie ein großes Gesundheitsrisiko. Deshalb muss das Uran in der Erde bleiben, fordert Horst Hamm von der Nuclear Free Future Foundation NFFF und Redaktionsleiter des Uranatlas. Atomkraftwerke erzeugen heute in 31 Ländern Strom und haben weltweit einen Anteil von rund 10% an der kommerziellen Stromproduktion. Der Beitrag der Atomwirtschaft sinkt seit 1996 kontinuierlich, als ihr Anteil am Strommix ein Maximum von 17,5% erreichte. Während die jährliche Stromproduktion aus erneuerbaren Energien im vergangenen Jahrzehnt enorm zugenommen hat und von 2007 bis 2017 um rund 4000 Terawattstunden gestiegen ist, nahm die Produktion von Atomstrom um 110 Terawattstunden ab. Zitat: Wirtschaftlich gesehen hat Atomkraft keine Zukunft. Die Betreiber versuchen mit Laufzeitverlängerungen für bestehende Anlagen, wie etwa in Frankreich, zu überleben, was das Katastrophenrisiko deutlich erhöht. Neue Atomkraftwerke werden nur aus militärischen und strategischen Gründen gebaut, betont Tazio Müller, Referent für Klimagerechtigkeit und internationale Politik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hier noch einige Hinweise zum Inhalt. Im Atlas wird unter anderem beschrieben, wer, wo und mit welchen Problemen Uran abbaut und an welchen Orten dies in Zukunft geplant ist. Zur Rolle der Europäischen Union: Die EU ist immer noch die weltweit größte Uranverbraucherin. Risiken des Uranabbaus: 99,9% des Uranerzes bleiben in den Tailingbecken zurück. Sie sorgen auch nach Schließung einer Mine dafür, dass die Gebiete langfristig radioaktiv kontaminiert sind. Denn im Uranbergbau sind Fein- und Grobstäube voll von strahlenden Partikeln und die Atemluft Radongas belastet. Ein Hauptgrund für den Lungenkrebs vieler Bergarbeiter und Bergarbeiterinnen. Uran wird unter Tage und im Tagebau gefördert. In beiden Fällen werden Uranminen von großen Rückständen eingerahmt. In ihnen finden sich sämtliche Zerfallsprodukte der Urankette. Die Sanierung von Uranminen scheitert meist an der fehlenden Bereitschaft der Atomnutzerinnen und Nutzer, Geld für das Problem auszugeben. Als internationales Vorzeigeprojekt für die Zeit nach der Urangewinnung gilt die Sanierung der Wismut in Sachsen und Thüringen. Aber auch hier gibt es Mängel. Ehemalige Absetzbecken wurden nur abgedeckt und nicht abgedichtet. Ein Teil der Niederschläge sickert nach wie vor durch die feinkörnigen Bergbaurückstände hindurch, sodass giftige Stoffe ins Grundwasser gelangen. Es gibt eine dauerhaft erhöhte radioaktive sogenannte Grundstrahlung in den betroffenen Gebieten Thüringen und Sachsens. Uranförderung und Länderranking. Historisch betrachtet ist Kanada mit Abstand der weltweit größte Uranförderer, 524.000 Tonnen, und damit über ein Sechstel der gesamten Uranproduktion stammen von dort. Danach kommen die USA, gefolgt von Russland bzw. der Sowjetunion, Kasachstan, der DDR und Australien. Seit 2009 ist Kasachstan das wichtigste Förderland. Der Anteil an der weltweiten Uranproduktion lag 2017 bei 39%. Uranvorkommen: Sehr große und noch nicht erschlossene Uranvorkommen werden in Afrika vermutet. 5 der weltweit 10 größten Uranminen liegen auf dem Land indigener Völker, die anderen 5 in Kasachstan. Uranbergbau: Der Uranbergbau wird von wenigen Akteuren beherrscht, den beiden Staatskonzernen Kazatomprom in Kasachstan und Rosatom in Russland, sowie von Cameco, Kanada und der französischen Orano-Gruppe. Diese 4 waren im Jahr 2017 für 63,3% der weltweiten Uranproduktion verantwortlich.
Yeah.
Das waren Led Zeppelin mit ihrem Stück Four Sticks. Eine wissenschaftliche Untersuchung über den nuklearen Winter. Dieser hätte noch größere Auswirkungen als bisher angenommen. Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben auf der Basis neuerer Daten herausgefunden, dass selbst ein lokal begrenzter Atomkrieg einen verheerenden globalen nuklearen Winter zur Folge hätte. Die Auswirkungen auf unsere Atmosphäre, Klima, Gesundheit und Ernährungssicherheit wären drastischer als bisher angenommen. Die neue Untersuchung einer Gruppe von Klimatologinnen und Klimatologen, Umwelt- und anderen Wissenschaftlerinnen, die in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde, zeigt auf, dass selbst ein begrenzter Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan verheerende globale Auswirkungen hätte. Die Friedensorganisationen IPPNW und ICAN Deutschland sind äußerst besorgt über diese Ergebnisse und sehen ihre Forderung nach der Abschaffung aller Atomwaffen weltweit als umso dringlicher. Das Szenario der aktuellen Untersuchung geht davon aus, dass beide Staaten 250 Atomwaffen mit einer Sprengkraft von bis zu 100 Kilotonnen gegen städtische Ziele einsetzen. Pakistan 150 und Indien 100. Als direkte Folge eines Schlagabtausches mit relativ kleinen Atomwaffen, 15 Kilotonnen Atomwaffen, würden etwa 50 Millionen Menschen sterben. Bei einem Schlagabtausch mit der gleichen Zahl von Atomwaffen, die aber 100 Kilotonnen Sprengkraft hätten, würden in etwa 125 Millionen Menschen umgehend sterben. Katastrophal wären zudem die globalen Klimaauswirkungen. Da die Bekämpfung der Brände bei einem Atomkrieg praktisch unmöglich wäre, würde sich der Rauch innerhalb von Wochen global über die Stratosphäre ausbreiten und das Sonnenlicht würde zwischen 20% und 35% abnehmen. Je nach eingesetzter Sprengkraft würde ein begrenzter regionaler Atomkrieg die globale Oberflächentemperatur daher langfristig um 3 bis 5,5 Grad Celsius senken. Diese globale Abkühlung würde zudem zu einem deutlichen Rückgang der Niederschläge führen, im globalen Durchschnitt 20% bis 30% mit regionalen Schwankungen. Denn durch kältere Temperaturen verdunstet weniger Wasser aus den Ozeanen und dementsprechend fällt weniger Regen oder Schnee auf die Erde. Diese Abkühlung, weniger Sonnenlicht und der Niederschlagsrückgang würden sich auf die globale Nahrungsmittelversorgung viel gravierender auswirken als in früheren Studien über einen begrenzten Atomkrieg vorhergesagt. Natürliche Ökosysteme und Lebensmittelanbau würden drastisch gestört und führten zu einer Lebensmittelknappheit, die noch viel mehr Menschen gefährden würde als die ursprünglich kalkulierten 2 Milliarden. Viele Sicherheitsexpertinnen und Experten auf der ganzen Welt haben davor gewarnt, dass die Gefahr eines Atomkriegs wächst. Eine wachsende internationale Bewegung fordert daher einen grundlegenden Wandel in der Atompolitik. Im Jahr 2017 haben 122 Staaten für den UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen, TPNW, gestimmt. Inzwischen zählt dieser UN-Vertrag 79 Unterzeichnerstaaten und 32 Vertragsstaaten. 50 Ratifikationen sind notwendig. 2/3 des Weges zum Inkrafttreten des Atomwaffenverbots ist damit geschafft. Seit Beginn dieses Jahres wird in Deutschland der ICAN-Städteappell verbreitet. Mit diesem Appell fordern Städte und Kommunen die deutsche Bundesregierung dazu auf, endlich dem UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beizutreten. Im Zeitraum von Anfang Februar bis zum 27. September haben sich bereits 55 deutsche Städte und Kommunen dem Appell angeschlossen.
Morning has broken like the first moon.
morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Vielleicht ein bisschen überoptimistisch hier an dieser Stelle, dass ein Morgen ausgebrochen ist, aber vielleicht passt es ja. Cat Stevens mit Morning Has Broken. Tausende tote Mäuse für Botox. Eine Protestaktion gegen Sloan Pharma. Die Firma Sloan Pharma lässt ihr Botox-Produkt Neuroblock beim Hamburger Auftragslabor LPT an 46.800 Mäusen testen. Das hat der Verein Ärztinnen und Ärzte gegen Tierversuche herausgefunden und ruft zum Protest auf. Das Nervengift Botulinumtoxin, in Schikaria-Kreisen als Botox bekannt, wird für medizinische Zwecke, überwiegend aber zum vorübergehenden Wegspritzen von Falten verwendet. Jede einzelne Produktionseinheit wird in qualvollen Tierversuchen an Mäusen getestet, bevor sie in den Verkauf geht. Dabei wird die Substanz Mäusen in die Bauchhöhle gespritzt, was zu Muskellähmungen und Atemnot führt, bis die Tiere schließlich bei vollem Bewusstsein ersticken. Seit 12 Jahren kämpft der Verein Ärztinnen und Ärzte gegen Tierversuche gegen diese Tierquälerei. Mit Erfolg. 3 Hersteller von Botulinumtoxin A Produkten haben tierversuchsfreie Zelltests entwickelt und testen zumindest größtenteils an diesen statt an Mäusen. Aktuelle Recherchen der Ärztinnen und Ärzte gegen Tierversuche ergaben, dass die japanische Firma Eisai mit Zweigstelle in Frankfurt ihr Botulinumtoxin B Präparat Neuroblock 2018 an die Firma Sloan Pharma mit Sitz in Luxemburg und der Schweiz verkauft. Eisai hatte in den Jahren 2014, 2015 insgesamt 60.000 Mäuse für Neuroblock verbraucht. Zitat: Seit 2015 haben wir eine Kampagne gegen den Konzern geführt. Dies zeigte Wirkung. Eigenen Angaben zufolge hat Eisai an einer Zellkulturmethode gearbeitet, erklärt die Veterinärmedizinerin Corinna Gericke, Vizevorsitzende von Ärztinnen und Ärzte gegen Tierversuche. Weiter im Zitat: Doch durch den Verkauf des Präparats geht es nun wieder von vorne los. Ende des Zitats. Informationen des Vereins zufolge fängt Sloan Pharma jetzt erst an, eine tierversuchsfreie Methode zu entwickeln, was viele Jahre dauern kann. Gleichzeitig hat die Firma 2019 LD50-Tests an 46.800 Mäusen beim Hamburger Labor LPT genehmigt bekommen. Dies geht aus der staatlichen Datenbank Animal Test Info hervor, in der genehmigte Tierversuchsvorhaben eingetragen werden. Der Ärztinnen- und Ärzteverein hat eine Briefaktion zum Mitmachen an Sloan Pharma gestartet. Die Firma soll die Produktion von Neuroblock aussetzen, bis ihr Zelltest anerkannt ist. Europaweit leiden und sterben jährlich mindestens 400.000 Mäuse für Botox-Produkte. Weltweit dürfte es ein Vielfaches sein. Vermutet, dass da eine gedankliche Verbindung besteht zwischen Pharmakonzernen und der Mafia, kann ich nur bestätigen, liegt nicht falsch. Das hier war auch eine Filmmelodie zu Der Pate, hier gespielt von einem Koreaner, Dong Wan No. Es bleibt jetzt noch ein bisschen Zeit für klassische Musik am Ende dieser Ausgabe von Burning Beds, dem Umweltmagazin bei Radio Dreieckland. Ich verabschiede mich schon mal. Am Mikrofon war Klaus Schramm und tschüss. Hier jetzt noch das Adagio in G-Moll, angeblich von Albinoni. So ganz klar ist es nicht, von wem es stammt. Hier in einer Version von Herbert von Karajan. Leider reicht die Zeit nicht ganz und es ist am Ende dann ausgeblendet.